Ninan korbu çöden, nimeti çüneyte da denon, cidden.
Sind, werden sehr schöner Weise eigentlich so schon im Voraus präsentiert. Ne? Das kennzeichnen diese Maitreya-Texte. Die ersten Schlüsselworte, die man kriegt, sind eben Chö und Chöni, ne? Oder Dharma Tap, ne? Wie man das übersetzt. Das könnten wir ja dann auch im Laufe der Zeit dann mal drüber nachdenken, ob da Phänomen oder Erscheinung da so das richtige Wort dafür sind. Ne? Also das ist die Definition von was Chö ist. Ist eigentlich vom in tibetischen Texten heißt es etwas, was seine eigenen Merkmale hat. Also das ist vielleicht so eher wie irgendetwas, was eine Einheit bildet, ne? Entität. Und dann wird es manchmal
was zu viel wieder ausgesagt ist.
Was will zu viel?
Das ist eine Entität sein so. Vor allem nur durch das jetzt Kennzeichen.
Etwas, das seine eigenen Kennzeichen hat. Was seine eigenen Kennzeichen hat, damit. Es gibt dann einen anderen auch so noch, dieses Chö Chen, was dann hier an dieser Stelle synonym damit ist. Ne? Das heißt dann praktisch sowas wie Merkmalsträger. Ne? Also irgendein Merkmalsträger. Das ist so eigentlich die ganz allgemeinste Formulierung. Das wird ja auch dieses Chö so benutzt wie alles. Ne? Das Chö Kün heißt dann so wie. Also wir übersetzen das am meisten mit alle Erscheinungen, aber vom Wort her ist es im Tibetischen eigentlich was anderes. Ne? Das ist praktisch alle Dinge, ne? Alle Merkmalsträger. Und dann ist das Gegenteil von Chö Chen, der Merkmalsträger ist dann das Wesen dieses Merkmals. Und dann kommt als zweites halt dann hier gleich dann die Aufteilung, was die Merkmale, dann heißt es, was dann auf der Seite von dem, wenn man das Ganze aufteilt, den schönen Schöni, dann kriegt Dharma eben, was kennzeichnet die Abteilung Dharma, das ist Samsara, Korva. Ne? Also das Stichwort Korva gefallen, ne? Das ist praktisch. Und das andere ist Nyange Nendepa, die werden also hier synonym benutzt. Deswegen ist Erscheinung vielleicht auch dann ist nicht so der günstigste Ausdruck dafür, weil man möglicherweise Erscheinung auch für Nirvana benutzen könnte.
Nein, ja. Ihr könnt doch einfach.
Weiß ich nicht.
Ihr könnt doch einfach mal belassen, Dharma, Tat. Das kann man doch irgendwie einfach, wenn man es so lässt, dann hat man einen offenen Begriff doch einfach. Mhm. Dharma und Dharma Tat. Fertig. Und der Rest wird dann schon klar in der Zeit.
Im Englischen ist doch Phänomene und Pure Being. Phänomene ist doch. Okay. Noch ein bisschen mehr als Erscheinung, finde ich.
Ja, wieso ich das jetzt als Pure Being übersetzt habe, ist mir also auch nicht direkt einsichtig. Ne? Das finde ich schon sehr frei. Ja. Das ist ja toll, hier, das ist aber ein gutes Restaurant hier, wo man das sogar aufgefordert hat. Die Dhammata, eigentlich die, so wie es eigentlich ist. Ne? Deswegen wird dann auch im zweiten, wenn man jetzt hier so einen Sprung macht von diesem ersten Satz, der das so aufteilt, dann zu dem Beginn der ersten Sektion, nämlich der Erklärung dessen, was dann dieses Samsara ist, dieses Dharma, diese Erscheinung, dann geht es nämlich ja gleich los, wie wir das gestern ja schon mal so angerissen hatten, mit der Erklärung von diesem Kreislauf und wer immer dann in diesem Kreislauf sich bewegt und wie das dafür Bedingungen dazugehören und so weiter. Ne? Das hat der gemeinsame und nicht gemeinsame Erfahrungen auftreten. Und das ist auch der Abschnitt eigentlich, den heute Rinpoche nur gemacht hat. Der hat nur die Aufteilung hier kommentiert. Das entspricht dem Wurzeltext auf Seite römisch 3, ganz der dritte Vers. Wo es heißt, ist durch Sex, also in durch Sex, also in durch sechs Aspekte oder sowas, ne, mit Hilfe von sechs Punkten, ist es die beste Art und Weise, sich an das Verständnis von Dharma, der Erscheinung der Samsara anzunähern. Er hat das dann noch so ein bisschen ausgemalt und sagt, das ist also die Art und Weise, wie das am leichtesten ist. So hat man es am einfachsten, wenn man diese sechs Punkte benutzt. Und so wird man es auch am genauesten verstehen. Und diese sechs Punkte, das sollte man sich halt nochmal einprägen. Die sind erstens, erste ist der, die Merkmale, Kennzeichen von Samsara. Was war das?
Unbeständig.
Nee, jetzt hier aus dem. Das war das Kennzeichen von Samsara. Dass das, was erscheint, bloß Einbildung ist. Das steht hier von der Anordnung her, das muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen, ein bisschen vorher. Zwar die sechs Punkte hier, die zählen, manchmal, das müsste jetzt hinterher kommen, aber dann sagt, die sind ja die ersten drei schon vorher erwähnt worden. Man muss also ein Stückchen zurückblättern. Diese Definition, die steht auf der Beginn der vorigen Seite. Telashiti Zenini Nidang Chitra Mönchipa Nangma Yangda Mayin Bekündok 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 Nangma Yangda. Die, was ist, oder vom Tibetischen her natürlich nochmal so gerade durchgehen, die Merkmale von Samsara, Kennzeichen von Chö oder Samsara Erscheinungen ist erstmal zwei, das ist als zwei erscheint und dann, dass es so erscheint und dass es so, wie es erscheint, dass man es, wenn wir es aussprechen oder bezeichnen und beschreiben, in Wirklichkeit nicht ist. Also eine Vorstellung. Hier gibt es einen speziellen Ausdruck für Kündok. Im Tibetischen, das ist Kündok, das ist diese Tokpa an sich, ist ja auch schon Vorstellung, aber Kündok ist dann praktisch diese, die ganze Masse der Vorstellungen, die überall unsere Welt ständig erschaffen um uns herum. Und warum ist das so? Warum ist diese Samsara etwas, das als zwei oder so, wie es, wie wir es beschreiben, erscheint, aber eigentlich nicht so ist, sondern eine Vorstellung. Und zwar deshalb, weil etwas, was nicht vorhanden ist, erscheint als ob. Aus diesem Grunde ist es nicht wirklich wahr, was da erscheint. Wenn es nicht wirklich wahr ist, dann ist es einfach alles nicht als Objekt, als Substanz, materiell existieren, gibt es keine eigenständige Wirklichkeit davon, sondern es ist reine Vorstellung, Einbildung, bloße Einbildung. Und aus dem Grund, ja, das haben Sie den anderen Ausdruck nochmal, diesen Kündok, das ist eben diese überall auftretende Masse an Vorstellungen. Oder man nennt das eine Vorstellung und sagt dann, das ganze andere ist Einbildung, weil es eine Vorstellung ist, deswegen ist es Einbildung. Kann man auch sagen. Das war das erste, der erste von den sechs Punkten. Und der zweite, wenn wir wieder umblättern. Da heißt es dann Drupa. Dieses, die Art und Weise, wie es existiert. wie es auftaucht, wie es auftritt. Und
welchen Vers?
Das ist auf dem Vers auf Römisch 3 unten steht Drupal, ne? Zeni Dani Drupatam. Und das ist, was er hier so als raschende Signale da bezeichnet.
Ist das denn jetzt klar, wie man das in die rationale Übersetzung sagt?
Jetzt hat er ja schon praktisch die Merkmale genannt. Jetzt kommt dann noch die Beziehung zwischen. Jetzt kommt noch diese Erklärung hier, dass etwas, was nicht erscheint, weil es nicht erscheint, eben Täuschung ist. Und weil es deshalb als Ursache für unsere gesamten Geistesstörungen funktionieren kann. Weil es Täuschung ist, ne? Weil Täuschung am Anfang ist. Deswegen ist das die Ursache von allen Geistesstörungen. Und die so auftauchen wie die ganzen wie magische Illusionen von Elefanten und so weiter für Zaubertäuschungen, wodurch durch diese Zaubertäuschung eben getäuscht die Wirklichkeit nicht erscheint. Dieser Punkt und dann im Weiteren noch, dass wir dieses Konzept von Täuschung und von Freiwerden von Täuschung brauchen, sonst gibt es kein Gegenteil von dieser Welt als Samsara, nämlich ein Jenseits des Leidens, das notwendig ist, sonst fällt das alles zusammen. Und dass Samsara und Nirvana nicht zwei verschiedene sind, aber auch nicht dasselbe sein können. Denn die Natur der Erscheinung von allem Anfang her immer schon da. Und die Art und Weise, wie es Täuschen dem Anschein nach sich gibt, ist von allem Anfang nie da. Deswegen sind sie verschieden, ganz klar, schon rein sprachlich auch. Auf der anderen Seite ist eben, was Natur der Erscheinung ist, eigentlich ja nur das Erkennen das Durchschauen der Täuschung. Wie man eben sieht, dass das so wie es scheint, nicht da ist, dadurch kommt man auf die Natur der Erscheinung. Insofern sind sie wieder zwei Seiten derselben Medaille, also vom Wesen gar nicht verschieden. Dann also eins und doch dasselbe irgendwie. Nachdem praktisch diese grundsätzlichen Dinge mal geklärt sind, dann kommt er ins Detail. Und wenn jetzt bei der Erklärung von Erscheinung oder Dharma, werden hier 6 Punkte aufgezählt, die man unbedingt braucht, um diese gesamte Täuschung richtig verstehen zu können.
Aber die werden an keiner Stelle hier irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 irgendwie aufgezählt, oder? Also im kurzen Fall.
Doch, schon. Und zwar wird, wenn sich hier Zenni, dann nie Dupa, dann Tikanta, dann Mai, nie Timmung, dann Mamain, dann Mamin, Sung, dann sind wir Mamba, nie Mela, Rabdi, Tupi, wenn sie genau aufgezählt. Und dann kommt aber hinterher gleich der Vers und sagt, die ersten 3 davon, diesen 6, sind schon in der Zusammenfassung am Anfang erklärt worden.
Also in dem ersten Vers oben auf Römisch 2, da sind die 6 Punkte, oder wie verstehe ich das?
Nee, auf Römisch 3 unten werden die 6 Punkte aufgezählt.
Unten, ja, da werden 6 aufgezählt.
Das soll sich jeder mal am besten in seinem Text genau markieren, so diese Struktur, ne? Da kann man es vielleicht am leichtesten dran verfolgen. Also auf Seite 6, auf Seite Römisch 3 unten, da findet sich die 6 Punkte, die dazugehören zum Verständnis von Samsara. Aber durchaus Beispiele dafür. Und in dem Maße, wie man das nicht erkennt, sind sie halt Täuschungen. Und dann entstehen daraus Probleme. Das gehört zu diesem Punkt zu wissen. Und der dritte ist hier, dass sie weder eins noch verschieden sind. Das hat er im Englischen. They're neither being the same nor different. Ne? Das ist der dritte Punkt. Der ist auf der Seite direkt darüber, dass der Vers davor. Ne? Das ist der Punkt, dass die beiden nicht verschieden sind. nicht eins und nicht verschieden sind. Ja. Das sind also die Gliederung, das Inhaltsverzeichnis sozusagen für den ersten Hauptabschnitt des Textes. Der kommt also nicht auf der ersten Seite, sondern weitere Punkte, die aber dann im Folgenden erklärt werden.
Die anderen werden nicht erklärt.
Die waren schon erklärt. Da kann man sich ja dann so einen Pfeil dran machen, sondern zeigen, welcher Vers dazugehört. Zu dem ersten Punkt Kennzeichen gehört ein Vers, nämlich der auf Seite Römisch 2 oben. Wenn es um Zenhi ist, und Zenhi, der erste Kennzeichen von Samsara, zu dem gehört der Vers auf Seite Römisch 2 oben. Zum zweiten, zur Drupa oder der Art und Weise, wie es auftaucht, wie es existiert, wie es vorkommt, können wir gleich sagen, auch wie es vorkommt. Das ist der letzte Vers auf Seite Römisch 2 unten und der erste Vers auf Römisch 2 oben. Die beiden. Okay. Ja. Und dann der dritte Punkt, nämlich dass sie nicht verschieden und noch nicht sind und nicht dasselbe, ja. Wie sie auftreten
von vier? Und was nein. Nein, vier ist gemeinsam.
Achso, ich nehme das bei der Ausdruck, nehme für beides genommen. Nämlich die Art und Weise, wie es vorhanden ist, wie es verweilt, oder wenn man das auch aufpasst, dann ist vielleicht Grundlage oder das Ort, ne, da wo es passiert oder wie es passiert. Und das gibt es einmal als gemeinsam und einmal als privat. Wobei das öffentliche als Punkt 4 und das private als Punkt 5 funktioniert. Und 6 ist dann die Abwesenheit von wahrgenommenen und wahrnehmenden beiden, also die Abwesenheit von Dualität. Das ist die Abwesenheit von dem, was als wahrgenommenes und wahrnehmendes erscheint.
Also privat und kein öffentlich.
Die Unterteilung gibt es relativ schon, dem Anschein nach gibt es schon diese Unterteilung. Nur das Wahrgenommene, also es gibt keine Welt außen und kein Wahrgenommenes und kein Wahrnehmendes. Das gilt ja auch für deine privaten Phänomene. Da hast du ja auch ein Wahrnehmungsobjekt und ein wahrnehmendes Bewusstsein. Eigentlich. Ja. Wobei der erste Schritt hier aber zunächst mal ist, dass also keine Welt außen materiell existiert. Zu außen, da gehört aber auch der Körper dazu, ne? Der auch ein Material, wo in dieser Welt außen dann übrig bleibt. Mela Raptifil, also das Nangwa könnte man auch wie Anschein übersetzen. Das ist eigentlich immer sehr schön. Der Anschein dessen, dass da wahrgenommen ist und wahrnehmend vorhanden bleibt. Eigentlich hat Rinpoche nur bis hierhin kommentiert heute.
Also lass mal doch dabei. Oder rezitieren wir es lieber oder so.
Oder hast du die ganzen. Da hast du auch noch einmal unterteilt in Dharma und Dharmata. Also an erster Stelle fängt dann. Also bis jetzt haben wir Dharma. Und dann kommt Dharmata.
Dharmata kommt auf Seite Römisch 5. Nee, Römisch 6.
Aha, da erst.
Nee, auch nicht mal 7. Ja. Habe ich jetzt nicht bestätigt. Und meinte, das sind viele Worte gewesen, die also dann zu der Einleitung dann vorstellt, was der eine und der andere meint, dazu wie dieser Text einzuordnen sei. Das ist etwas, was man sich was man erstmal so hört und dann später immer wieder mal liest, und dann wird man das auch besser verstehen, um was es da geht. Und jetzt geht es halt um den eigentlichen Teil, und den kann man jetzt genau gründlich durchgehen, Schritt für Schritt, wobei er noch darauf hinweist, dass diejenigen, die Tibetisch lernen möchten, die also die dann diesen Text auch als Grundlage für Tibetisch lernen benutzen wollen, da einen hervorragenden Anknüpfungspunkt haben, denn diese Worte, die sie lernen, sind also ganz, haben eine ganz präzise, spezielle Bedeutung, die sehr weitreichend nachher auch verwendbar ist, und da hat man also was gesehen von und darüber hinaus. Man sagt aber mit ihnen auch, dass es also ganz unwichtig sei, Umgangssprache zu lernen. Ja. Also das kann ich auch nur noch mal bestätigen. Das ist wirklich wahr. Weil das, das nichts bringt. Ich habe auch noch so gut wie keinen kenne ich, der versucht hat, das über auf dem Weg über die Umgangssprache da irgendwas Wesentliches zu bringen. Die bleiben irgendwo stecken, sind frustriert, das vergisst man auch wieder. Das kommt ja auch, was man in Umgangssprache lernt, das kann man halt relativ schnell einen gewissen Wortschatz, und den vergisst man dann auch wieder, weil er keine so tiefe Bedeutung für einen hat. Während das, was man in der Sprache lernt, das ist Terminologie. Das vergesse damit ich kannst auch. Du arbeiten.
Hm? Vergesse ich aber auch.
Hat auch keine Bedeutung für dich. Ja. Auch keine Bedeutung für dich.
Anscheinend. Zwei aufteilen lässt den Dharma und Dharma Tat. Und der zweite Punkt ist dann die Erklärung der einzelnen Merkmale von Samsara und Nirvana oder Dharma und Dharmata. Dritte, wie diese Merkmale zustande kommen, und die Erläuterung der Gemeinsamkeit und Verschiedenheit in der 2. So, jetzt gehen wir mal am besten hier ein Stückchen weiter, da in diese Identifikation der Essenz. Da schreibt er hier vom Kommentar, schreibt Maitreya, dass sich, wenn sich alles aufteilen lässt, so hat das nicht Maitreya, das Mipham, hat er den Kommentar geschrieben, da passt diesen Satz, dass alles aufteilbar ist in Dhamma und Dhammata, so auf, dass all das, was in Lehrreden oder in den Worten Buddhas irgendwo aufgetaucht ist, dass sich das unter zwei Gesichtspunkten zusammenfassen lässt, nämlich unter Phänomen oder Natur der Phänomene. Im Einzelnen gut kennt, dann wird man die Gesamtbedeutung all der Worte Buddhas verstehen. Also erstens fasst man das Auszudrückende, all das Auszudrückende der Lehrreden zusammen, so soll es unter zwei Gesichtspunkten gewusst werden. Fragt man welche, es sind die zwei Phänomene und ebenso die Natur der Phänomene. Da jene zwei die gesamte Grundlage des zu Wissenden beinhalten. Hat man diese zwei gut erkannt, wird all das Auszudrückende der Lehrreden vollkommen klar.
Könnte man vielleicht wieder von Anfang an anfangen?
Das ist doch der Anfang.
Warum heißt man Anfang? Den Anfang von Anfang.
Das ist jetzt der erste Vers von dem, wo es in den Text eingeht. Du wolltest jetzt noch einen also Vers von der Einleitung davon.
Nein, nochmal wegen der Störung.
Ach so.
Der ist untergegangen.
Es geht also um das Wesentliche erstmal auch.
Bitte mal.
Was? Was? Also, mindestens ein Drittel dieses Buches dann auch noch sich beschäftigt, nämlich diese Transformation.
Wo hast du es im Wurzeltext?
Mhm. Im Wurzeltext ist es nicht, nee, das ist jetzt ein Kommentar. Ich hab's.
Diese Terminologie noch
kennenzulernen. Also diese vollständige Verwandlung oder Umwandlung, Transformation. Herr Knöppel, ja auch schon.
Nee, Jung.
Nee, Jung, so drüber. Das hat Rumpel hier ganz in seiner einführenden Einleitung schon erwähnt, dass es hier einmal darum geht, zu verstehen, wie, ob und wie man getäuscht ist. Und dann zweitens, wie man aus dieser Täuschung dann frei werden kann und wie dadurch der Zustand von Nirvana freigelegt werden kann, diese Transformation. Und dass diese Transformation auf Grundlage der nicht vorstellenden ursprünglichen Weisheit stattfindet. Ja, also erlangt man das Nirvana der vollkommenen Verwandlung, weil warum? Durch das Sehen, das richtige Kennen oder durch Schauen von Samsara, ne, erlangt man Nirvana. Weil somit durch das richtige Erfassen der Seinsart, die Seins- und Erscheinungsart nicht verschieden sind, erschöpft sich Nirvana lediglich mit diesem richtig zu Wissenden und dem, was offenbar werden soll. Und das nochmal von auch ein bisschen anders ausgedrückt, es geht nicht darum, dass Samsara irgendwo entsorgt und Nirvana importiert werden muss, sondern eben praktisch im Durchschauen von Samsara entdeckt man Nirvana. Und das ist diese Transformation. Und damit wird praktisch das immer schon vorhandene Nirvana einfach manifest. Einmal zeigt es sich, was immer schon da war. Deswegen heißt es hier, das erschöpft sich also in dem lediglich, in dem zu Wissenden, in dem, was zu wissen oder zu kennen ist, und dann, indem es durch dieses Kennen dann offenbar wird. Wobei dieser Prozess dann, wie das eben zu dieser Transformation kommt, dass das Nirvana dann plötzlich wirklich dann dauerhaft da ist, nachher noch ausführlicher erklärt wird im Text. Dazu bedarf es nämlich dieser nicht vorstellenden ursprünglichen Weisheit. Warum? Und ich habe das auch schon gesagt, ganz einfach, weil wenn man versteht, dass diese Täuschung von Samsara im Augenblick ja nur dadurch da ist, dass wir sie mit unserer Einbildung aufrechterhalten. Durch die gewohnheitsmäßige Einbildung. Und die Dinge als außen und innen, als getrennt zu sehen. Und in dem Augenblick, wo also diese falschen Vorstellungen weg wären, wäre also auch Nirvana präsent. Gut, und wie kann man Vorstellungen wegmachen? Es geht eben nicht mit anderen Vorstellungen. Denn Vorstellungen können zwar Vorstellungen verwandeln, aber können sie nicht grundsätzlich beseitigen. Das Einzige, was also Einbildung völlig beseitigen kann, ist also eine ursprüngliche Weisheit, die frei ist von dieser Einbildung, die diesen Schritt des sich etwas vorzustellen nicht durchführt. Das ist das direkte Gegenmittel. Gut, dann haben wir schon mal wieder ein Schlüsselwort kennengelernt. Gut, danach geht es jetzt zu der Erklärung der charakteristischen Merkmale von beiden. Die charakteristischen Merkmale der Phänomene und der Natur der Phänomene. Auf Seite 879 weiter. Erstens zu dem bereits erklärten. Das finde ich im Kommentar nicht wieder. Sie sind das mit Erscheinungen versehene. Das verstehe ich nicht so ganz, ehrlich gesagt. Sie finden es auch jetzt nicht direkt im theoretischen. Das Zweite ist eben das, was ja auch im Wurzelvers auftaucht, dass es als Zweiheit von wahrgenommen und wahrgenommen erscheint. Das steht im Wurzelvers mit dem Ausdruck zwei. Ne? Da steht einfach zwei. Ne? Und man haftet an jenen derart Erscheinenden als dieses derart an und drückt sie mit einer Vielfalt von Namen aus. Also dass wir halt sagen, das ist das und das ist das und das ist so und das ist so. Ne? Dieses so und jenes ist so. Diese ganzen Beschreibungen, mit denen wir Dinge versehen, sind dann das, also in dieser Weise erscheinen uns die Dinge, als ob sie so seien, wie wir sie nennen. Ebenso, so wie es in einem, es geht auch gar nicht.
Das muss man erstmal
Das also der Prinzip erstmal erklärt, wie etwas, was erscheint, aber eigentlich nicht so ist. Am Beispiel des Bildes. Daher sind sie, so wie im Beispiel Erscheinungen, als ausgekämmte fallende Haare hoch. Das ist aber eigentlich was anderes. Ne? Ja. Das ist Augenkrankheit, ne?
Dann versteht er unten, glaube ich, Augenkrankheit, die Katarakt erscheinen, unwirkliche fallende Haare.
Der Ripprap oder was?
Rappe, ja, Klaschee. Also wie feine Haare, dass manche Leute dann eben so, dass es so vorkommt, als ob da lauter Haare laufen, runterfallen, aber eigentlich ja nicht vorhanden sind. Die sind ja nirgendwo vorhanden. Also da ist nichts Materielles da, obwohl sie deutlich sichtbar sind. Weiter, nur falsche eigene Konzepte. Dass sie als Objekt nicht existierend dem Geiste als solche erscheinen. Sie erscheinen, als ob sie da wären, sind aber nicht da, und dann ist es eine falsche Vorstellung, Missverständnis. Daher sind jene Erscheinungen als Zweiheit, über sie erscheinen, so zu sein. Im Anschein nach sind sie so, in Wirklichkeit sind sie aber nicht so. Nachdem er sich als ein Wort normalerweise auf etwas hin, aber es, in dem Fall gibt es da nichts, keinen Bezugspunkt, kein Objekt, wohin dieses Wort zeigen könnte. Es gibt nichts, auf das das Etikett.
Hat sich eine Anmerkung gemacht?
Ja.
Dass das eben Jandak Mahayimpe Kündok heißt. Das heißt, das Kündok nochmal extra als falsches. Kündok selbst ist ja eigentlich auch schon. Nur noch Gedanken oder nur Einbildung. Ja. Ne? Nochmal falsche Einbildung. Das ist ja eine sehr. Das ist
wieder richtig.
Nein.
Das soll nochmal verstärken.
Verstärkt.
Das soll nochmal verstärken. Das soll nicht.
Das sind unrichtige, unzutreffende Vorstellungen, wenn man es mal so aus anderen Worten nehmen würde. Ne? Ja. Also Tokpa jetzt mal als Vorstellung übersetzt, dann wären Yang und Hita wäre unzutreffend in dem Fall, ne? Vielleicht sowas. Ne? Unzutreffende Vorstellung.
Und ja, das hat er mit falsche eigene Konzepte übersetzt, ne? Was du jetzt
unzutreffende
Vorstellung.
Weil das ist ja zunächst mal auch für einen, der mit der Sache nicht vertraut ist, nicht einsichtig, warum Vorstellungen unzutreffend sein soll. Es könnte ja sein, dass man sich was vorstellt, nehmen wir an, ich stelle mir jetzt ein Auto vor und weiß genau, das Auto steht draußen vor der Tür, dann ist die Vorstellung ja von dem Auto, meine ich, dann doch zutreffend, so könnte man zunächst mal meinen. Ne? Dann, also alle Dinge, die wir uns vorstellen, aus unserem Alltagserleben kommen und dass es die eigentlich auch gibt, unabhängig davon, ob ich mir die vorstelle oder nicht. Hier wird aber jetzt das so dargestellt, dass es diese Dinge überhaupt nicht gibt, dass zu dieser Vorstellung kein Objekt gehört.
Ob es jetzt wirklich außen ist oder ob es nicht außen ist, das ist klar. Zu dieser Vorstellung gehört kein Objekt.
Ja.
Dankeschön.
Was Samsara angeht, der Abschnitt. Und das Gegenteil davon, also das muss man sich immer wieder mal durchlesen, gerade diesen Abschnitt, der erhält sich dann zunehmend mit dem, was man dann nachher hört. Ja, fand ich jedenfalls, mir ist das so gegangen. Erst war der Satz völlig undurchdringbar, im Tibetischen besonders. Und das macht ja auch immer mehr Sinn.
Du bist schon wieder fertig, oder?
Mit dem Kapitel, ja. Charakteristische Merkmale der Natur der Phänomene. 80. Zweitens die charakteristischen Merkmale der Natur der Phänomene. Sie sind den oben erklärten entgegengesetzt. Die Natur der Phänomene ist nicht zu unterscheiden in Erscheinungen der. Ja, also hier steht zum Beispiel nichts von Weisheit im Bewusstsein, selbsterkennende Bewusstsein. Das, was daran gerichtbar ist, an sich. habe ich aber auch anders erklärt bekommen, den Begriff. Ne? Weil dass dieses Sosso, das hat er jetzt als präzise bezeichnet, hier, also im Einzelnen. Ja. Ne? Eigentlich heißt das, dass das jedem Menschen, also nach Hempel sagt jedenfalls, dass das die jedem Menschen eigene ist. Also die individuelle, ne? Die jedem Individuum eigene, selbsterkennende Bewusstheit. Deswegen heißt es Sosso eigentlich. Ja, das ist zunächst einmal nicht, also vom Wort her, wenn du es so hörst, nicht klar, worauf sich das Sosso bezieht. Ne? Mhm. Aber das ist praktisch Kero, ne? Sosso. Ne? Also auf jedem einzelnen Wesen seine Bewusstheit. Das kriegt dann auch wieder einen besonderen Sinn, weil ja doch normal, einige Leute oder vielleicht, ich weiß nicht, so einen Gedanken kann man jedenfalls entwickeln auch, dass man denkt, also wir haben hier so unsere eigene Wahrnehmungswelt, aber es gibt sowas wie ein Grundbewusstsein, aus dem so alle Wesen herauskommen. So sein gemeinsames Grundbewusstsein haben wie so ein Meer. Ne? So, solche Vorstellungen werden ja vielerorts geprägt. Und das ist ein Missverständnis. Also auch gerade die Sichtweise von Chittamata mit diesem Alaya-Bewusstsein habe ich also vielerorts so beschrieben gehört, als ob das so ein archetypisches Grundbewusstsein ist, wo dann eben unsere ganzen die Bilder der Menschheit so da auftauchen draußen. Ne? Wir alle sind nur so kleine Teile Inseln auf diesem Meer. Ne? Und das ist aus buddhistischer Sicht ganz klar nicht der Fall. Jeder Mensch hat seinen eigenen Speicherbewusstsein. Das kann ja auch nicht sein eigenes Karma erfahren. Hat irgendjemand gestern auch so eine Frage gestellt? Ne? War da irgendjemand, der fragte gestern, warum haben wir nicht, ob das sich nicht vermischt? Mhm. Ist jetzt anscheinend nicht mehr hier.
Ja, mit der Gedanken lesen können.
Ja. Genau. Also, das ist damit praktisch schon, also auch ausgegrenzt schon. Das heißt, die je eigene selbsterkennende Bewusstheit. Was macht die? Wenn nämlich der Nirvana weder Wahrnehmung noch Wahrnehmendes ist, noch ist es das auszudrückende Objekt, noch ist es dieses Objekt beschreibende, dieser beschreibende Begriff. Also jenseits von Dualität, was ist dann Nirvana? Das heißt, es ist das, was erfahren wird, von das Erfahrungsfeld der individuellen selbsterkennenden Bewusstheit. Selbsterkennende Bewusstheit, das ist ein Stichwort, was immer wieder auftaucht. Bewusstheit, dass ich selbst erkenne. Ist ja auch im Rahmen der Chittamatrien-Beschreibung in dem Büchlein auch vorgekommen. Ne? Wenn die Chittamatrien sagen ja, dass wir unsere Welt als Außen und von innen ein Beobachter wahrnehmen, das ist eine Täuschung. Eigentlich gibt es diese zwei nicht, genauso wie im Traum. Im Traum kommt es also vor, als ob eine Traumwelt da ist und wir sind in dieser Traumwelt und erleben was. Aber eigentlich ist das alles aus demselben Stoff. Ne? Der Stoff, aus dem diese Träume sind, ne, ist nämlich bewusst. Sondern es kann nur mit Weisheit gesehen werden, mit selbsterkennender Bewusstheit. Dann kommt es, wie diese charakteristischen Merkmale zustande kommen. Was sagt er hier? Das ist mit diesem, wie man das ausspricht, diesem Rationalen dann übersetzt, dass der wohl so was wie Begründung sein soll oder Schlussfolgerung.
Rational.
Ja. Irgendjemand hat ihn doch gefragt, dann sagt er dann wohl drauf, dass wir
was. Ich habe ihn gefragt.
Begründung, Schlussfolgerung, Logik, ne? Weil hier ist von der Überschrift her heißt, komisch, das ist gar nicht. Drittens, ne? Was hier steht, drittens. Ne? Drittens, der vollständige Beweis, dass das Erscheinen so, wie es ist, während es in Wirklichkeit nicht existiert, gerechtfertigt ist. Dass der vollständige Beweis, dass das Erscheinen so wie es, als ob es so ist, wäre, ne? Müsste man eigentlich sagen. Dass das Erscheinen, als ob es so wäre. Das Einerscheinen müsste es eigentlich heißen, ne? Dass ein Erscheinen von etwas, als ob es so wäre, gerechtfertigt ist, obwohl es in Wirklichkeit nicht existiert. Ne? Ich will den Satz mal so für mich entschlüsseln. Und das, weil hier Beweis steht, der vollständige Beweis, wie das Beweis eigentlich. Die Rechtfertigung wird wird dargestellt. Also Beweis kann man es eigentlich nennen, es wird eine Rechtfertigung gegeben, dass man von sowas sprechen kann. Das ist nicht ein Widerspruch per se ist. Und dieses Drup, das hat hier noch ein anderes Drup als im Wurzeltext. Ich nehme an, dass der Jim deshalb das dahin genommen hat, muss man mal fragen. Weil Phänomene erscheinen, während sie in der Wirklichkeit der Dinge derart nicht existieren, sind die missverstandenen Erscheinungen sowie Augenkrankheiten die Ursache für das Entstehen der gesamten Befleckungen. Als Befleckungen hat er hier Phänomenon, das ist eigentlich Gläser. Also das hätte ich jetzt nicht so sehr als Beflecken, sondern als die, weil das ist ja außer den Jönmung, die Gläscher drin ist, sowie unsere Geistesstörung, und zwar als der manifeste Zustand von Geistesstörung. Hatten wir, glaube ich, gestern schon mal im Gegensatz zum Latenten. Sind sie die Ursache also für das Entstehen der gesamten Befleckung oder Geistesstörung da, nachdem man sich auf Entstehen, das heißt also wie aus Materie und Mantra nicht existierende Tiere von illusionären Elefanten erscheinen, und oder schöne Mädchen im Traum erscheinen, also zwei, so muss das gelesen werden. Ne? Ebenso erscheinen auch diese Phänomene, nämlich alle unsere Phänomene hier, während sie nicht existieren. Daher erscheint gewöhnlichen Lebewesen auch nicht, was die Bedeutung der zwei Wesenlosigkeiten ist, nämlich das wahrscheinlich jetzt soll das Dagni heißen, ja. Sag mir ja, die zwei Wesenlosigkeiten sind, ich weiß nicht, Wesenlosigkeit ist ja so ein bisschen, das klingt so wie unwesentlich, ne? Also, dass die mich da kein Ich in der wirklich existiert, kein eigenständiges Ich existiert als Person und auch kein eigenständiges Wesen in irgendeinem Phänomen. Es gibt keine Entitäten. In zwei Arten, die ihrer wahren Natur her nach seit jeher existieren. Was existiert seit jeher? Nämlich die Abwesenheit. Die Abwesenheit von einem persönlichen Ich. Es war nämlich noch nie ein Ich da. Oder hat mittlerweile einer eins gefunden in der Meditationsklasse. Und eben, es gibt auch es war noch nie irgendeine Einheit, eine selbstständige, eigenständige Existenz in Phänomenen enthalten. Und dieses Nicht-Vorhandensein der Täuschung wird also nicht deutlich zu dem Zeitpunkt, wo man in der Täuschung verfangen ist. Es ist so, wie ich es erklärt habe, und daher sind Samsara und Nirvana. Was sagt das? Sagt also so. Mipang hier. Daher sind Samsara und Nirvana Täuschung, Befreiung gerechtfertigt, andernfalls sind jene Samsara und Nirvana nicht gerechtfertigt. Ja. Ja, also weil aus genau diesem Grunde kann man von Samsara und Nirvana sprechen, von Täuschung und Befreiung. Andernfalls wäre das ungerechtfertigt, davon zu sprechen. Wozu dient der ganze Abschnitt? Wir haben es gestern schon mal besprochen. Wenn man von sagt, etwas, was nicht existiert, erscheint, klingt das zunächst mal doch für eine völlig unsinnige Aussage. Was soll das? Aber dass das eben doch wichtig ist, davon zu sprechen, weil da nämlich alles dran hängt. Da hängt hier dran, dass man überhaupt von Samsara und Nirvana sprechen kann und auch von Befreiung und Täuschung. Und sonst gibt es keinen Weg. Ne? Sie sind beide, das in Wirklichkeit nicht existieren und das Erscheinen, während es nicht existiert. Nicht wie zu einem Paar vereint, gibt es eines von beiden nicht zu einem Paar. Ja. Gibt es eines von beiden nicht, ist unter allen Gesichtspunkten die Existenz einer Zweiheit wie Täuschung und Nicht-Täuschung und ebenso die gesamten Befleckungen und das vollkommen Gereinigte nicht gerechtfertigt. Existieren existieren und bestehen Phänomene so, wie sie als Zweiheit erscheinen, ohne dass sie in Wirklichkeit nicht existieren, dann wäre nicht gerechtfertigt, dass ein, wäre es nicht gerechtfertigt, dass ein solches Erfassen missverstanden oder verfehlt sei, weil es infolgedessen auch keine der Täuschung entgegengesetztes Mittel gäbe, existierte auch das Nirvana unter keinen Umständen. Dann könnte man ja halt auch diese Welt überhaupt niemals verändern, wenn sie existiert. Wenn es andererseits auch keine Erscheinungen, so wie sie in Wirklichkeit nicht existieren, gibt, dann gäbe es auch keine, muss man sagen, überhaupt keine gäbe halt wohl, dann gäbe es auch keine Grundlage für die gesamte Befleckung, da niemals mit der Täuschung von wahrgenommen und Wahrnehmendem behaftet sein könnte. Und weil es dann jene nicht gäbe, gäbe es das Gegenteil davon, das vollkommen gereinigte nicht, so wie nicht existente Hasenhörner nicht abzuschneiden sind. Deswegen, weil das Nicht-Existieren und das Erscheinen zu einem Paar vereint wird, kann es einerseits angesichts der Täuschung und Nicht-Existentes, dann ist es angesichts der Täuschung Nichts-Existentes für existent zu halten, die gesamten Befleckungen geben, und andererseits ist auch das Nirvana möglich, weshalb es, welches durch das Wissen, das Nicht-Existentes nicht existiert, auf dem Weg des Nicht-Missverstehens gelangt. Wie sagt man so, das ist Self-Secret, ne? Ja, aber gut, das hat, wir hatten das ja schon besprochen. Das ist irgendwie noch weitere Klarheit bringt. Also, der steht hier, wenn irgendwer, und das heißt alle die Wesen, zieht sich auf die Sphäre der, oder das, diese Welt konstituierende Element Lebewesen. Wenn man die Welt einteilt in Lebewesen und deren Umwelt, dann ist das das Element Lebewesen. Wenn also irgendwer, nämlich Lebewesen, irgendwo, nämlich in ihrer Umwelt, die bekanntlich als Gefäß bezeichnet wird im Tibetischen, wo der deutsche Ausdruck Umwelt eigentlich da ganz gut für anwendbar ist, dass die darin, wo alle Lebewesen drin enthalten sind. Wenn sie also irgendwo da in diesem Kreislauf, wenn sie immer, indem sie dann wieder und wieder Geburt annehmen, sich wieder und wieder gebären, wie wir wissen, nicht auf freiwillige Weise, dann dieses, dass das wiederholt so passiert, wird dann bezeichnet als der Zustand, der Situation des Kreislaufs, nämlich Kreislauf, zwangsläufiger Wiedergeburt oder Samsara genannt. Und ja, dann ist dieser Ort, also nämlich das, was da die oder diese beiden Arten von Welt, nämlich die Welt von Lebewesen, heißt es hier im Kommentar, und die Welt der Umwelt, der Hülle, des Gefäßes, in dem diese Lebewesen sich aufhalten. Und diese sind diese sogenannten zwei vergänglichen Welten, sind in der Weise, dass sie immerzu kreisläufig dann existieren, verweilen, sind sie bekannt und berühmt dafür, dass sie so existieren. Und diese zweite Zeile heißt also praktisch, dass diese, nämlich die Lebewesen und die Welt, immerzu so verweilen als Kreislauf. Und dann geht es ins Detail und die werden einzeln besprochen. Du stehst also. Sie werden dann nochmal benannt mit dem Namen, das sind nämlich das Element Lebewesen und das Element Umwelt, wovon das erste, das letztere, nämlich das Element Umwelt, als gemeinsam erlebt oder als gemeinsam gesehen erscheint. Und zwar dadurch, steht es im Kommentar von Mipham, dass ähnliche, gemeinsame Gewohnheitsmuster wieder wach werden. Aus dem Grunde erscheinen sie dem Wesen gemeinsam. Das ist also eine ganz wichtige Aussage. Das wird dann nachher immer wieder vorkommen, dass diese Erscheinung der Welt, die wir hier im Augenblick hier und jetzt erleben, das Wachwerden früherer Gewohnheitsmuster sind, aus unserem eigenen Speicherbewusstsein. Und warum erscheint uns diese Welt hier als ähnlich, zum Beispiel, dass wir hier gemeinsam in diesem Raum sitzen? Weil wir gemeinsame, weil wir ja ähnliche Gewohnheitsmuster angesammelt haben, die jetzt im Augenblick hier wach werden. Und sie erscheinen als gemeinsam, als ob sie gemeinsam wären. Und bloß in dem Sinne, dass man ja, das in der Weise, das so zu erkennen oder zu, dass man sie davon weiß, so rein wissensmäßig oder konventionell sind diese also als etwas aufzufassen, das gemeinsam existiert. Wir existieren nicht wirklich gemeinsam, sondern sind das Wachwerden ähnlicher Gewohnheitsmuster zu ähnlichen Erscheinungen und werden konventionell als gemeinsame Welt oder Erfahrung bezeichnet. Dann, was das zweite Element dieser Welt, nämlich Lebewesen, betrifft, gibt es dort gemeinsame und auch nicht gemeinsame Erscheinungen. Alle die Erscheinungen, die eingeschlossen sind in der Welt von Lebewesen, da lassen sich aufteilen in solche, die gemeinsam als gemeinsam auftauchen und solche, die wieder als nicht gemeinsam auftauchen. Ja, das ist soweit der Kommentar zu diesem Vorspann. Und jetzt folgen zwei weitere Verse, die beide Sachverhalte im Einzelnen besprechen, nämlich private und öffentliche Erscheinungen. Gibt es da zunächst eine Frage zu? Das müssen wir erstmal weitermachen. Ja. Jetzt taucht also die Frage auf, was ist jetzt zum Beispiel für ein Lebewesen, was sind dann gemeinsame oder öffentliche Erscheinungen? Die Erscheinungen, die enthalten sind in der Welt der Lebewesen und als öffentlich oder gemeinsam auftauchen, wenn man sich jetzt fragt, in welcher Weise sind sie das oder welche Art, dann fallen darunter Geburt, als Geburt aus dem Mutterleib, steht hier. Das wäre der erste Punkt. Zweite, dass das Wahrnehmen von Begriffen, die durch Körper und Sprache gebildet werden. Das ist also sowas wie, ich glaube, da kommt noch die ausführliche Erklärung hinterher. Das ist erstmal die Aufzählung. Ne? Dann der dritte Punkt ist, dass der eine dem anderen Schutz gewährt oder ihn fördert, der eine den anderen fördert. Nummer vier, sich ihm gegenseitig sich Schaden zufügen oder ihn verletzt. Fünf heißt allgemein Nutzen und sechs Schaden. Und dann Nummer sieben ist, dass aufgrund eines anderen in einem selbst Qualitäten, wie zum Beispiel die Qualitäten des Hörens von Dharma, des Nachdenkens und der Meditation entstehen. Oder aufgrund eines anderen Fehler, nämlich wie Gier und Neid und so Eifersucht und so weiter entstehen. Und weil in dem Fall jedes Lebewesen zu dem anderen als Bedingung dafür funktioniert, dass in dem anderen ein Wahrnehmungsbewusstsein dieser Erscheinung auftritt. Deswegen steht da, dass sie sich gegenseitig, dass sie zueinander oder für sich jeweils gegenseitig als Bedingung, als Entstehungsbedingung, beherrschende, kontrollierende Erstehungsbedingungen funktionieren. Und auf die Weise zur Ursache für ihre, zur gegenseitigen Ursache von Erscheinung werden. Und alles das, was auf diese Weise erscheint, das ist eben als gemeinsam bezeichnet. Warum? Weil man gegenseitig zur Ursache, zum Auslöser des Wahrnehmungsbewusstseins wird, was dann diese Welt wahrnimmt. Durch diese gegenseitige Geschichte spricht man dann von gemeinsamer Welt oder von gemeinsamer Erfahrung. Das wird dann jetzt nochmal im Einzelnen hier besprochen. So, der erste Punkt, Geburt. In welcher Weise ist also die Geburt etwas, was gemeinsames Erfahrungsobjekt ist, der gemeinsame Erscheinung?
Das ist nur ein Kommentar.
Ich mache das jetzt am Hand des Tibetischen, kannst du ruhig schon mal mitlesen. Ne? Ich sage das was hinterher nochmal. Genau. Hast du den Tibetischen? Das ist auf Seite 14. Seite 14, vierte Zeile bin ich jetzt. So, wenn man davon ausgeht, dass die Ursache für eine Geburt das eigene Karma ist, und Vater und Mutter aus dem Samen von Vater und Mutter steht hier, dass dieser Samen als die Ursache, als die Bedingung, der Umstand funktioniert.
Tanegi,
Die Namparegba sehr gut und sind.
Namparegba ist mein Name, und der Pesach, die Pesach und die Kinder und der Nyabata.
Wie kannst du Namparegba dann Namparegba die? Und die Gore?
Namparegba.
So, also die eigene Karma als Ursache, die den Samen von Vater und Mutter als die simultan dazu auftretenden Bedingungen, Umstände genommen. Sozusagen als, dann heißt sie als gemein, ist das die gemeinsame Ursache und dann ist die Frucht davon auch die Geburt, nämlich aus dem Mutterleib, ist dann der Körper, der aus dem Mutterleib geboren wird. Und dann, insofern taucht da also eine gemeinsame Erscheinung von Geburt auf, weil nämlich eine gemeinsame Ursache gelegt wird, nämlich durch das Zusammenkommen von eigenem Karma und von Vater und Mutter. Und auf die Weise entsteht dann praktisch ein gemeinsames Erfahrungsfeld, was aber kein nicht wirklich gemeinsam vorhanden ist, sondern eben nur aufgrund der ähnlichen, oder da ist in dem Fall das synchronen Aktionen, diesem Miteinander, diesem Interagieren, erzeugt es in jedem Einzelnen ein ähnliches oder gemeinsam, ein ähnliches Erfahrungsmuster, was dann als gemeinsame Welt aufgefasst wird. Das ist also Geburt. Dann zweiter Punkt ist Begriffe. Begriffe sind gemeinsam. Inwiefern? Nämlich, weil sie durch die Wahrnehmung von Körper und Rede des anderen angeregt sind oder ausgelöst sind und nach außen als Wahrgenommenes erscheint, als ob es gemeinsam existierte, ist wahrnehmende Bewusstheit. Also was da außen als Wahrgenommenes existiert, ist eigentlich nur das innere wahrnehmende Bewusstsein. Und außerhalb oder abgesehen von diesem, dass es jetzt dieses wahrnehmende Bewusstsein ist, außerhalb davon kommt ihm keinerlei Realität zu. Hat keine eigenständige Realität. Das ist die Behauptung und warum? Und die Begründung ist, dass weil sie, genau deshalb, weil sie gemeinsame Erscheinung sind. Das klingt zunächst mal nicht ganz logisch, wenn man sich nicht vorher genau klar gemacht hat, was diese gemeinsamen Erscheinungen eigentlich sind. Dass das eben nur scheinbare gemeinsame Erscheinungen sind. Eigentlich keine, nicht wirklich gemein, also nicht, man sieht ja nicht dasselbe, sondern sie sind nur in dem Sinne gemeinsam, weil sie in einer, also mit dem Anschein nach gemeinsam. Also ich, wie jeder ja von dem auf einem Bezugspunkt gewählten Gegenstand ja was ganz Verschiedenes. Und die Tatsache also, dass sie gemeinsames, wie soll man sagen, gemeinsamer Bezugspunkt aber sind, macht ja das gerade deutlich, dass es jeder auf eine verschiedene Weise sieht.
Was man keine Konvention haben muss, finden muss, kannst du.
Eine Konvention hast du, ne? Das ist ja das Gemeinsame daran. Ne? Aber wenn man genau hinguckt, ist es eigentlich nicht der Fall. Ne? Wenn du also irgendeinen Gegenstand hast, wie dieses Buch hier, ne? Sieht es ja also einmal schon räumlich, jeder aus einem verschiedenen Winkel, ne? Abgesehen davon, dass man es auch aus Verschiedenes auffassen kann, wie man hier an diesem Beispiel, wie unser Körper, wie irgendwelche sagt, unser Körper, der wird von uns als unser Körper, von gewissen Insekten als was zu essen und anderen wieder als einen Lebensraum benutzt. Von unseren Freunden sind wir als Freund, von Feinden als Feind wahrgenommen. Und es gibt da eigentlich kein, nicht eine Wirklichkeit, wie es wirklich, wie es eben ist, für alle gleichermaßen. Aber es gibt diesen gemeinsamen Bezugspunkt. Also die Begründung hier ist so aufzulösen, dass die Dinge existieren nicht außen, weil sie bloß als gemeinsame, also ja, wie soll man das sagen, sind in dem, die scheinen nur gemeinsam zu sein. Also so muss man es vielleicht sagen. Aber wenn steht hier Wörter, steht es nicht so da, sondern es wird benutzt, sie sind außen, weil sie nur gemeinsam sind, aber gemeinsam als der, als das, was man dann verschieden, was gerade in dem.
Ich bin natürlich übersetzt in sehr guten Deutschen
sein. Ja. Ja, das steht nur im Tibetischen nicht so da. Das ist das Wörtchen only dazu setzt, ne? dann kommt es hin. So kann man sich das dann auflösen. Dass sie nur dem Anschein nach gemeinsam sind. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, der hier da klar werden muss. Und dann gibt es beim weiteren Nachdenken darüber noch einen wichtigen Zweifel, der aufkommen kann. Der hängt damit zusammen, dass man sich vielleicht fragt, ob das Bewusstsein von jemand anders zugänglich wäre. Also ob jemand die Gedanken von jemand anders lesen könnte. Und wie ist denn dann? Also wenn ich jetzt sage, alles ist mein eigenes Bewusstsein. Jeder sagt, das ist die ganze Welt, in der er lebt, ist sein eigenes Bewusstsein. Wenn aber jetzt Leute mit gewissen hellsichtigen Fähigkeiten begabt sind, das Bewusstsein anderer erschauen können, wie man das so sagt, also die Gedanken lesen können, wie ist denn das dann? Dann wird ja deren Bewusstsein zu ihrem Bewusstsein. Dann existiert das, scheint das so ein Widerspruch zu sein. Und das wird jetzt, dieser entscheidende Zweifel, der aufkommen kann, wird aufgelöst, indem es hier heißt, das, was das, was für den anderen jeweils eine private Erscheinung ist, ist nämlich das Bewusstsein des anderen, ist ja an sich eine private Erscheinung, das war ja vorher schon mal gesagt, ne? Also Bewusstsein des anderen ist an sich privat, ist kein öffentlich zugängliches. Ne? Was aber jemand anderem ich fasse das mal jetzt einfach zusammen, das ist von dem Vers her ein bisschen kompliziert, so, das so durchzugehen. Es geht darum, dass man da eine Unterscheidung trifft, ob das jetzt von jemandem wahrgenommen wird, der in Meditation ruht oder nicht. Und jemand, der nicht in Meditation ruht und die Gedanken, wenn man so sagt, halt die Gedanken eines anderen lesen kann oder den Bewusstsein eines anderen zu schauen meint, das sieht eigentlich nicht das Bewusstsein des anderen, sondern er sieht seine eigenen Gedanken, die aufgrund des Bewusstseins des anderen entstehen. Er sieht also nur seine eigenen Vorstellungen, die aber, weil alles hier in Wechselwirkung steht in dieser Welt, eine Beziehung haben zu dem Bewusstsein des anderen. Aber er sieht nicht das Bewusstsein des anderen direkt, sondern er sieht nur seine eigene Vorstellung. Und derjenige, der in Meditation ruht, also sozusagen in Samadhi, das Bewusstsein anderer sieht, der sieht auch nicht den direkt das Bewusstsein, sondern er sieht klaren Erscheinungen, die aus Meditation heraus auftreten. Also Meditation hat eine Vision, die in Beziehung steht zu diesem Bewusstsein. Sieht aber auch nicht Bewusstsein.
Meinst du jetzt mit Bewusstsein die Basis oder mit den Gedanken, wie der andere da...
Von dem anderen, das Bewusstsein des anderen. Das ist ja doch der entscheidende Punkt,
ob du sagst, dass
Bewusstsein ein Objekt sein kann oder nicht. Wenn du sagst, alles ist mein Bewusstsein, das heißt, die äußeren Objekte existieren eigentlich nicht, sie sind eigentlich nur das wahrnehmende Bewusstsein. Wie ist es aber denn dann, wenn jetzt jemand sagt, ich kann aber das Bewusstsein eines anderen sehen?
Das ist doch nur so lange in die Wahrheit, wie man durchs eigene Bewusstsein getäuscht wird. Also wenn ich praktisch sozusagen wenn ich halt praktisch der Täuschung unterliege, dass es ein Ich, also wirklich im Bewusstsein ein Ich erscheint.
Ja, jetzt.
Also wenn halt, ja, bislang wirklich keine Selbstlosigkeit.
Ja.
Dann zieht das wieder alles auf das zurück und dann ist natürlich schon, dann bin ich auch trotzdem getäuscht.
Meinst du, wenn jetzt die Selbstlosigkeit nicht erkannt ist an diesem Punkt hier?
Ja, wenn die Selbstlosigkeit nicht erkannt ist und ich lese deine Gedanken, dann bin ich praktisch mal so kurz halt was zusammen, aber jetzt bin ich wieder weg und dann bin ich wieder getäuscht, weil ich jetzt wieder, weil ich, ja, also, aber der Moment ist doch, ist ja die Dualität zwischen mir und dir zumindest immer kurz aufgehoben.
Der Text sagt ja, dass du die Gedanken nicht lesen kannst.
Ja, ist so eine gehobene Form. Steht das drin?
Ja.
Menschenkenntnis.
Was? Das mit den Gedanken? Nee, ja, natürlich kann man die Gedanken eines anderen nicht lesen. Also weil das setzt ja voraus, dass man anderen gibt.
Das ist ja etwas, was nicht direkt unser Problem ist, weil wir das ja nicht so, ich weiß ja nicht, wie viel euch und Gedanken anderer lesen können. Aber jedenfalls normalerweise behaupten wir das jedenfalls nicht. Und aber grundsätzlich gibt es ja so Phänomene. Ne? Es gibt ja Leute, so Medien oder was, die behaupten, dass sie das könnten. Und bis in alten Indien war das vielleicht noch viel mehr verbreitet. Ne? Also das ist an sich ein prinzipielles Problem, ob ich jetzt sage, dass der Geist anderer mit einem zugänglich sein kann oder nicht. Ja, weil dann würde diese an sich ja, diese grundlegende Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen Phänomenen wird ja dann damit zerstört. Und das ist es ja gerade, dass eben dann jeder seine eigene private hat und dann die scheinbar gemeinsamen mit anderen. Und diese scheinbar gemeinsame wird eben auch als eigentlich privat aufgelöst und damit ist diese gesamte Welt nur die Wahrnehmungsblase eines jeden Einzelnen. Wenn aber jetzt jemand die andere Wahrnehmungsblase eines anderen sagen, auch wieder Bestandteil der eigenen Wahrnehmung wird, dann weißt du ja überhaupt nicht mehr. Dann bist du als derjenige, der liest, als Leser dieses Textes sozusagen der einzige bewusste in diesem Universum.
Was war der letzte Satz mit der Schleser?
Ja, bist du der Einzige, der sagen wir, dann in diesem Universum, in dessen Geist sich alles abspielt, ne? Dann haben die anderen keinen Vorrang. Also die haben nicht keine gleichberechtigte Existenz. Weil die alle Objekte deines eigenen Geistes wären. Wenn du jetzt sagen wir, den Gedanken anderer theoretisch lesen könntest, dann sind alle anderen letztlich auch nur in deinem Geist. Gibt es niemand anderen, gibt es keine andere Lebewesen.
Zum Beispiel mein Sohn hat doch wiederholt genau das ausgesprochen, was ich gedacht habe.
Ja, das macht ja nichts, das wird ja
gleichzeitig
gehen. Dann hat er das doch auch
gesagt. Nur gleichzeitig.
Das wird halt gerade hier gesagt, dass das kein echtes Wahrnehmen des anderen Bewusstseins ist, sondern dass das, was du dann wahrnimmst, und das muss man halt mal überprüfen, ne? Ja, wie das, ob das stimmt. Ob das, was du da wahrnimmst, sind deine eigenen Vorstellungen, die zwar jetzt eine Beziehung haben zu dem, was jetzt bei dem anderen passiert, wie alle Dinge ja in Wechselwirkung miteinander vernetzt sind, so also eine Koinzidenz. Ne? Und auch wenn du in Meditation etwas siehst, dann hast du eine Vision, du siehst diese Vision, aber du siehst nicht das Bewusstsein, du siehst deine Vision, die in deinem eigenen Samadhi als Form auftaucht. Ne? Aber du siehst nicht das Bewusstsein des anderen direkt.
Aber dann ist doch aber das ist so eine Art gehobene Menschenkenntnis eigentlich, oder? Ich meine, auf einer einfachen Ebene wäre es so, sozusagen, ich schaue dich an, ne? Und wie du so, also als Beispiel, wie einer so ist und so, da sehe ich dann, aha, so und so ist der drauf, das müsste der jetzt eigentlich denken, ne? So.
Ja,
also das ist ein Schlusspunkt. Nimm mal an, ich gehe auf der Straße. Jetzt durchschaue ich einen, der will mich vielleicht angreifen oder irgendwas, das ist ein Beispiel. Ne?
Ja.
Und dann durchblickt man das. Das ist dann eigentlich so eine gewohnte Form von Menschenkenntnis. Und auf einer ganz hohen Ebene wäre es dann natürlich mit einer Vision oder so. Ne?
Oder? Das ist gar nicht schlecht, weil das zeigt nämlich, dass wie unsere Gedanken in Abhängigkeit von äußeren Erscheinungen dann entstehen. Ne? So, das kann man vielleicht wirklich so auffassen. Mhm.
Und was sagt nochmal, was du vorher gesagt hast? Das habe ich nicht verstanden.
Das macht man mal nicht auf.
Ich kann es gar nicht wiederholen, weil es nicht verstanden
habe. Ich bin halt allein. Ich hatte vorher was war, aber dann rennt er sich
halt nach. Ich habe vorher noch was gesagt. mit dem Bewusstsein und Bewusstsein des
anderen. Ja, dass halt der andere dann quasi keinen Platz hat, oder war es das? Über das stolper ich auch.
Ja.
Immer. Also wenn alles nur mein Bewusstsein ist, was ist dann mit dem Bewusstsein der anderen? Frage ich mich auch immer wieder.
Ja, aber es ist doch...
Ja, bitte, wie ist es dann? Ich verstehe es immer noch nicht.
Das ist der Punkt. Ich denke, wenn du es dir jetzt überlegst, dann hat auch jeder seine eigene Welt, ne?
Ja,
das, in dieser Welt gibt es alles
gleichberechtigt.
Wir sind alle gleichberechtigt. Und also deine, also die Tatsache, dass du, dass das, was du wahrnimmst, dass du hier und jetzt wahrnimmst im Augenblick, dass das beim Nachdenken sich als dein eigenes Bewusstsein herausstellt, dass also hier nichts anderes als in deiner eigenen Wahrnehmung sitzt, ne? Keine äußeren Objekte existieren, steht dann nicht im Widerspruch dazu, dass es andere Wesen genauso geht.
Warum soll das nicht eins sein können?
Wer eins?
Dieses Bewusstsein.
Du meinst ein riesengroßes Superbewusstsein.
Warum kann es nicht zwei und eins sein, so wie die anderen Dinge? Ja? Warum soll das eine zeitweise verschmelzen können?
Die verschiedenen Wesen.
Ja, das Bewusstsein der verschiedenen Wesen. Ja,
dann taucht das Problem auf, dass dann die bösen Taten der anderen sozusagen bei dir auch als Frucht heranreichen können.
Tut sie aber nicht.
Ja,
ja. Wenn ein anderer mich umbringt, dann ist es zerstört.
Gewisse ähnliche Dinge erleben wir jetzt in unserer scheinbar gemeinsamen Welt. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz wichtige Überlegung, dass ob jetzt das, was ich tue, auch genau in meinem Bewusstsein einen Eindruck setzt und dann daraus eine Frucht wird, oder ob das nicht passiert. Ne? Das ist ja also mal eine Grundbelehrung im Buddhismus, dass eben eigenes Handeln eine eigene Frucht bringt, die gerade niemand anders erfahren wird. Also du keinen Karma dafür hast, jetzt irgendwie in einem Krieg getötet zu werden, dann hast du keins, dann passiert ja auch nichts. Also kann ja nicht etwas passieren, was du nicht vorher schon dir selber eingebrockt hast. Und umgekehrt, gerade weil es ja so ist, dass wir nur das erleben, was wir uns selber eingebrockt haben, dass also alles, was uns über und übel passiert, genau wir uns selber eingebrockt haben, deswegen können wir davon befreit werden, indem wir nämlich diese schlechten Geisteseindrücke auflösen wieder. Wenn das nicht der Fall wäre und du würdest die Konsequenzen der Taten anderer erfahren, dann ist es ja praktisch so, als ob du sagst, jetzt hier und jetzt mein Leiden, was ich hier habe, wenn mir das Knie weht oder irgendwas, oder ich bin krank, das kommt nicht das liegt nicht an mir, sondern das liegt an einer äußeren Ursache. Und dann ist es egal, ob du jetzt sagst, das hat mir ein Weltschöpfer geschaffen oder das hat mir ein Dämon geschickt oder sonst irgendwas. Ne? Du machst eine äußere Ursache dafür verantwortlich. Und wenn du eine äußere Ursache verantwortlich machst, dann bist du im Prinzip eigentlich schon nicht mehr in der Lage, es grundsätzlich zu lösen. Deswegen muss es eigentlich so sein, das ist eine Aussage des Buddha, dass jede positive Handlung bringt eine Freude und negative bringt eben Leiden als eigener gespeicherter Geisteseindruck. Und das hat mit anderen nur insofern was zu tun, als du vielleicht die Handlung eines anderen kopierst. Wenn du dich an dem Schlechten, was jemand anders getan hat, mitfreust, dann hast du eben auch da einen schlechten Geisteseindruck gesetzt und kriegst vielleicht auch ein ähnliches Ergebnis, aber nicht deshalb, weil da irgendeine substanzielle Beziehung irgendwie eine Querverbindung besteht oder so eine Leitung, ne, von einem zum anderen.
Aber weißt du, was erstaunlich ist, finde ich, dass doch in jeder Bewusstseinsblase sozusagen, okay, wenn jetzt fünf Leute ein Wasser anschauen, ne, das ist so was Verschwommenes, das fließt so, da kann das jeder irgendwie anders sehen, aber jetzt fünf Leute schauen zum Beispiel eine Maschine an, nehmen wir zum Beispiel einen Verbrennungsmotor, ne, dann erscheint die wirklich für jeden ganz gleich.
Das bin ich. Ja.
Ich sehe doch nicht mit deinen Augen.
Ich kann zum Beispiel einen Hubraum nachmessen. Du kannst zum Beispiel die Drehzahl messen.
Vor allem, das geht ja gar nicht um die Wahrnehmung, sondern du musst ja nur eine Wahrnehmung durch die andere ersetzen. Wenn du jetzt mit deinem Drehzahlmesser ankommst, dann musst du ja sagen, dieser Drehzahlmesser wird ja von einem wieder als vielleicht das ein völlig überflüssiges Gerät angesehen. Und der, für den anderen ist es ein was lustiges Spielzeug.
Und was da dazwischen kommt, an Augenblicken noch. Das ist ja nicht nur ein Augenblick, sondern da kommen ja ein Augensaal noch dazwischen.
Ja, also nochmal eine Lineal und ein Stückchen
gemeinsam, ja. Also reicht der gemeinsame Erfahrung herzustellen.
Ja, das versucht man ja in der Wissenschaft sozusagen. Gemeinsame Welt zu.
Das gilt ja nur für Menschen. Tiere nehmen so wieder an, das waren Hundstücke, die Maschine.
Ja, also, wenn man in der Tür kombiniert, dann weißt du, dass man eine gemeinsame Wahrnehmung hat und was steht jetzt
nicht, da? Aber wenn ich was den nachmesse, wenn ich zum Beispiel ein Stück Papier mit einem Lineal nachmesse, ne, ja. Dann, und ich kann das genau messen oder mit einer Schieblehre, ne, die ist noch genauer. Dann nehme ich irgendwas und messe das nach. Und dann sind, was weiß ich, 5 mm und 27 Hundertstel Millimeter oder so.
Wenn man da kommt,
das kommt bei dir genauso raus.
Das ist ja bloß die
Konvention, aber war von der Bayern. Gemeinsame Erfahrung. Genau. Es sind doch keine
ja, wirkliche Gemeinsamkeit. Da bist du doch recht exakt übereinstimmend. Das wundert mich bloß.
Die stimmt ja eigentlich nicht überein. Also hast du mal ein Beispiel von Zeit. Ne? Du kannst genau messen sagen, jetzt haben wir hier zusammen hier, eine Viertelstunde gesessen zum Beispiel. Ne? Und diese genau gleiche Zahl, die man jetzt da sagen kann, ne? Wird bei dem einen als qualvoll lang empfunden, ne? Und der andere denkt auch, schade, schon vorbei ist oder sowas. Ne?
Okay, aber zwei exakte Uhren gehen gleich.
Deine Erkenntnisse, jetzt hör mal zu, deine Erkenntnisse, die du da vorträgst, hör mal zu.
Ich stehe da gar nicht mehr.
Ja, ist schon gut.
Packst deinen Vollschirm wieder ein.
Ich wundere bloß, dass die Übereinstimmungen in den einzelnen Bewusstseinsblasen so exakt sind.
Die
allgemeinen
relativen
Phänomene
dafür absolut. Ne?
Ja, zum Beispiel liegt es noch bei Sound. Die Maschine funktioniert relativ recht exakt.
Ja, schauen wir mal zu.
Aber das, da muss man drüber nachdenken. Und zwar ist das doch genau das, was hier was Maitreya in dem. Als Merkmal dieser gemeinsamen oder scheinbar gemeinsamen Welt auch zeigt, dass es eben die Dinge sind, wo wir miteinander in Beziehung treten. Ne? Durch dieses, wenn jetzt sagt hier das allgemein das Nützen und Schaden, also von, ne? Wenn man in Wechselwirkung tritt mit anderen. Wenn du jetzt hier mitten im Zollstock ankommst, ne? Und bringst jemand anderen dazu, den auch in die Hand zu nehmen, das anzugucken, dann schaffst du dir doch eine Wechselwirkung zwischen dir und anderen. Das bringt dir jetzt den Eindruck hervor, dass du eine gemeinsame Welt hast. Ne? Obwohl der vielleicht dieses, was da jetzt als 10 oder so auf einem 10 cm auf einem Zollstock ist, als ganz lang sieht und du siehst das vielleicht als ganz kurz.
Okay, aber ihr wisst 10
cm.
Du hast den Begriff 10, so im Millimeter. Was sind denn 10 cm? Hast du eine Zahl 10? Das ist auch eine Idee, die du. Die gemeinsam arbeiten.
Also ich bin ja vielleicht irgendwie blöd, aber ich meine, sagen wir mal, man kann auf solchen Übereinkünften zum Beispiel Maschinen bauen, die funktionieren dann. Wenn jetzt jeder irgendwas wahrnimmt, wie eine Halluzination zum Beispiel, ne, würde mir eine Maschine funktionieren. Vielleicht ein Wasserfließen.
Die unterschiedliche Wahrnehmung wieder durch diese Messgeräte dann uniformiert und überbrückt. Wir bräuchten die Messgeräte nicht, wenn wir alle genau die gleiche Wahrnehmung haben.
Was denn mit dem Bild die Messwahrnehmung? Ich finde ja erstens zeitlich nicht gleich, nicht gleich zeitlich. Ich finde das schon gar nicht zeitlich der gleiche Zeitpunkt.
Vielleicht habe ich einen Denkfehler, muss
ich
mal nachher.
Nee, also die Überlegungen sind sicher ganz wichtig.
Was meinst du?
Die Überlegungen sind schon wichtig und richtig. Nur, ich meine, dass das auf einer viel elementaren Ebene zu sehen ist. Du musst dich fragen, ob das deine Wahrnehmung, so genauso wie es da nicht die Idee davon, die Idee von 10 cm oder sowas, sondern alles, was du wahrnimmst. Ne? Du guckst jetzt da schon, dass den Zollstock, wenn du ihn in deiner rechten Hand hast, in der anderen Hand in der linken, ist schon eine unterschiedliche Wahrnehmung von dem. Sieht schon nicht mehr genau dasselbe. Mhm. Da ist zwar etwas, was du als gemeinsame Wahrnehmung bezeichnest, aber eigentlich schon wieder ganz verschieden empfindest. Und da hast du das an dem Anteil davon, von der, den du als persönliche Empfindung, du als Freudstörung, der andere leidet darunter, daran merkst du schon, dass dann privat auf jeden Fall was Verschiedenes da ist. Und jetzt nur die Frage, ob das, was dann über das, diese private, den gefühlsmäßigen Anteil hinaus als gemeinsam außen wahrgenommen wird, ob das wirklich gemeinsam existiert oder ob das, was da außen zu sein scheint, auch nur deine Perspektive von Wahrnehmung ist und bei jedem anders.
Was ich eigentlich rausholt, ist letztendlich wohl doch, dass vielleicht doch Dinge existieren, die von verschiedenen Bewusstsein wahrgenommen werden. Dass Dinge jetzt tatsächlich real existieren, ist wieder eine andere Frage. Ja? Aber ob Dinge sind, die nicht sozusagen dein Bewusstsein sind oder meine.
Also außen, sozusagen außen.
Außen gibt eigentlich.
Ja, genau, das ist der Punkt. Ne? Genau der, ne? Das sagt hier, der Text sagt hier, das, was außen wahrgenommen wird, und als gemeinsam erscheint, das ist eigentlich nur das wahrnehmende Bewusstsein, nämlich von jeweils einem selber.
Dann haben aber die Leute doch ein relativ übereinstimmendes Karma irgendwo sozusagen. Ne?
Ja, naja, also sagen wir mal, das täuscht ja das
Beispiel, vor. Ich meine, man kann ja nicht abstreiten, dass jetzt, das weiß ich, wenn man jetzt irgendein Denkmal sieht, dass der eine sieht ein Pferd und der andere einen Menschen oder so, ist es ja nicht mehr so verschieden. Also es ist ja schon irgendwo eine Übereinstimmung da. Ne?
Ja, hier unser Raum, ne? Ja, wir sitzen unseren Boden hier, wir meinen ja auch auf demselben Boden hier zu sitzen und so weiter. Eben.
Oder wenn zwei Leute ein Ding beschreiben, das ist ja nicht so, dass einer was völlig anderes beschreiben wird. Klar, der eine legt mehr Wert auf dieses oder jenes und so.
Eben.
Aber im Prinzip kann man so schon auf was kommen gemeinsam.
Und das ist genau das, was in der Unterscheidung zwischen privaten und gemeinsamen Erscheinungen vorgestellt wird, dass durch diese Wechselbeziehung, in die wir treten, ne, weil wir erschaffen diese Welt gemeinsam, indem wir uns gegenseitig nützen und schaden, durch diese Wechselbeziehung schaffen wir Geisteseindrücke in jeweils von uns, die eine solche ähnliche Weltwahrnehmung hervorrufen.
Kann man jetzt da hinaustreten aus dem Ganzen oder nicht?
Aus deiner Wahrnehmungsblase.
Ja, das tun wir.
Indem du verstehst, dass das eben nicht außen existiert und diese Täuschung von zwei, nämlich außen und innen, auflöst und die Wirklichkeit so siehst, wie sie ist, nämlich frei von dieser Zweiheit. Das wird der Ausweg, der wird hier gezeigt. Ne? Aber erst muss man mal sehen, ob man getäuscht ist und dann in welcher Weise man getäuscht ist. Das ist immer wieder dasselbe Prozess. Und da kann man also gar nicht genug Anfänger sein, meine ich immer. Ne? Es gibt da so ein schönes Buch, Zen-Anfängergeist, ne? Wo das so hervorgehoben wird, dass man immer diesen Anfängergeist. Ich finde das eigentlich für mich selber auch immer ganz wichtig, dass man immer sich wieder zurückschraubt und einfach mal guckt, ja, ne? Abgesehen von dem, was man so Tolles gehört hat im Buddhismus, ob man jetzt wirklich glaubt, dass diese Welt außen ist oder nicht. Und wenn man glaubt, dass sie außen ist, gut, dann hat man nicht die Sichtweise von Chittamatran erlangt, nicht einmal, dann hat man also eine materialistische Sichtweise. Und dann kann man sich dann darin fragen, ob man an ein Ich glaubt oder nicht. Und dann ist es, dann, wenn man an Ich glaubt, dann muss man zunächst mal eben mit der Shravaka-Sichtweise sich beschäftigen. Ja, gut, das ist also hier der Punkt. Und dann geht es noch auf Seite 6, Römisch 6 weiter. In dem jetzt die Konsequenz daraus vorgestellt wird. Wenn jetzt nach dem Exkurs über die Wahrnehmung des Bewusstseins eines anderen jetzt man den Zweifel ausgeräumt hat in sich selber, dass also wirklich auch das Bewusstsein eines anderen nicht wirklich sichtbar ist, sondern auch nur eigene Vorstellungen, dann müsste man an der Stelle jetzt zu dem Schluss gekommen sein, äußere Erscheinung gibt es nicht. Also keine, die ist, was erscheint als außen, aber es existiert nicht außen, sondern ist nur wahrnehmendes Bewusstsein. Und das heißt dann hier, wenn das, was als wahrgenommenes außen erscheint, so zu sein scheint, nicht existiert, dann folgt da als Konsequenz daraus, dass auch das dieses Wahrnehmende, die Erscheinung des dieses Wahrnehmenden auch nicht existieren kann. Warum? Eine ganz wichtige Sache, wie Bewusstsein bewusst benutzt wird hier in buddhistischer Terminologie. Ganz präzise ist nämlich Bewusstsein hier Wahrnehmungsbewusstsein. Und ein Wahrnehmungsbewusstsein, das hatten wir glaube ich schon mal bei, als in diesem, in der Klasse mit dem Schauwakka-Pfad, ne? Meditationsklasse. Wahrnehmungsbewusstsein ist Wahrnehmung von etwas. Das macht sonst keinen Sinn. Muss etwas wahrgenommen werden. Wenn da nicht beides da ist, dann gibt es kein Wahrnehmungsbewusstsein. Also es gibt kein Wahrnehmungsbewusstsein ohne das Ding, was wahrgenommen wird, und wenn da und umgekehrt, ne? Die beiden müssen zusammen, sind also nur zusammen denkbar. Wenn also auch die äußeren Dinge nicht wirklich existieren, dann kann es auch nichts dafür geben, was diese Dinge wahrnimmt. Kann auch nicht wirklich existieren.
Können wir irgendwann mal einen Punkt machen?
Ja, das sind wir gerade fertig in diesem Ding. Ja. Aus dem Grund heißt es hier, ist es möglich, dass man eintritt hier oder sich annähert an das, dass da keine äußeren und inneren Erscheinungen wirklich existieren. Also man über diese Dualität hinauskommt. Warum? Weil alles das, was erscheint, eigentlich nur etwas ist, was aus früheren karmischen Gewohnheiten her auftaucht, was also eine wieder auftauchende Täuschung ist, die uns gegenübertritt, nämlich die Gewohnheit von die Dinge als außen und innen wahrzunehmen. Und weil die Tatsache, dass diese Zweiheit von außen und innen überhaupt nicht existiert, wirklich existiert. So schließt das hier ab.
Die Tatsache der Nicht-Existenz.
Ja, dass nämlich äußere Welt und innere Beobachter in keiner Weise so existieren. Diese Tatsache das ist die Wirklichkeit, weil das wirklich da ist.
Wie ist das dann, wenn ich jemand anderen eine negative Handlung begehen sehe? Ist das dann wieder mein Geist, also den ich da im Äußeren sehe?
Ja, vielleicht macht er ja gar nichts Schlechtes, du hast es nur falsch verstanden. Gibt es ja auch, ne?
Ich muss mir das grundsätzlich auch nicht mehr sehen, da irgendjemand, der einen anderen verprügelt, dann sage ich, ja, gut, das ist nur mein Fehler, dass ich das so erlebe.
Welche?
Es könnte ja sein, dass du kein.
Kann es auch anders sein?
Kann auch sein, dass du jetzt dass du recht hast und dann es nützlich wäre, da zu helfen. Es kann ja sein, dass du recht hast. Nur ich meine, es schließt ja doch nicht aus, das beweist ja doch nicht, dass das, was da passiert, nicht deine eigene Wahrnehmung sein könnte.
Wie soll ich das
rausfinden? Das weißt du.
Indem zum Beispiel diese Überlegung hier benutzt, die Maitreya zur Verfügung stellt, nämlich die Unterscheidung zwischen dem äußeren und dem privaten Wahrnehmung. Und dann die Äußeren nochmal, die scheinbar gemeinsam äußerlich existierenden, nochmal untersuchst, ob die wirklich außen existieren müssen. Ob es nicht die Möglichkeit gibt, dass diese nicht außen existieren. Ob es irgendeinen zwingenden Grund dafür gibt, anzunehmen, dass diese Erscheinungen außen existieren.
Christoph, wird der Text tibetisch überarbeitet? Was habt ihr vorhin gesagt?
Ja, man kann das ja auf eine andere Weise mal betrachten, nämlich, ich habe das damals versucht so zu sehen, es gibt ja eigentlich gar keinen zwingenden Grund, die äußere Welt als vorhanden anzunehmen. Und so sind es eigentlich die Hilfestellungen, die da gegeben werden, um einem das zu verdeutlichen. Also man meint, es müsste also äußere Welt geben, deshalb und deshalb und deshalb. Und diese Dinge werden ausgeräumt. Also mir kam das damals so vor, als ob da jetzt nicht ein zwingend logischer Schluss jetzt so da ist. Es muss innen sein, aber es wird einem nahegelegt, dadurch, dass es kein all die scheinbaren Hindernisse eben ausgeräumt werden. Kommt dann also an einen Punkt, wo man sagen kann, ja, eigentlich gibt es keinen Grund, warum ich nicht sagen kann, alles wäre mein eigenes Bewusstsein. Und die Vorteile davon, die werden dann noch im Weiteren deutlich. Ja. Vielleicht kann da jeder einfach mal so drüber nachdenken und dann kommen wir vielleicht zu einer irgendwelchen sehr fruchtbaren Diskussion.